Online-Marketing, Trends, Tipps und Tricks jede Woche neu. Das ist der 121-Stunden-Live-Podcast. Hier bekommst du jede Woche den Mitschnitt unseres Live-Talks mit Experten aus der Online-Marketing-Szene. Viel Spaß!
Hi und herzlich willkommen. Wir sprechen bei den 121 Stunden live heute schon zum 15. Mal zusammen mit einem weiteren Online-Marketing-Experten über spannende Online-Marketing-Themen. Wir gehen ganz tief rein in ein ganz spezielles Thema heute und damit verrate ich euch auch gleich, wieso es sich lohnt, auf jeden Fall heute wieder bis zum Ende dran zu bleiben, denn wir haben einen absoluten Profi zum Thema Programmatic Advertising hier und wenn du keine Ahnung hast, was es ist und noch viel mehr, wenn du wissen willst, wie du damit anfängst, dann bleib bis zum Ende dran, da bekommst du nämlich Tipps für den Start. Noch ganz kurz, wer sitzt mit euch denn hier? Ich bin die Sarah Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt Trainerin für Content Marketing und wenn ich das nicht mache, berate ich Unternehmen dabei, wie sie ihre Content Marketing Strategie verbessern oder ganz grundsätzlich aufbauen können. Aber wie ihr seht, sitze ich hier nicht alleine oder wie ihr vielleicht gleich hören werdet, sitze ich hier nicht alleine. Mit mir hier sitzt der Patrick.
Erwischt. Ja, abgefahren. Ausgabe 15. Ich freue mich sehr. Patrick Klingberg ist mein Name. Hashtag der Internetaufräumer. Warum heiße ich so? Zumindest bei der 121 Watt räume ich sehr engagiert das Internet auf, weil dort geht es dann bei mir um die Themen Online-Marketing und die Suchmaschinenoptimierung. Wobei wir natürlich mehr Liebe für die eigene Website empfinden wollen und auch die Websites vor allen Dingen optimieren. Und es freut mich heute sehr, dass Intro zu unserem heutigen Gast einmal durchführen zu dürfen. Ja, was wollen wir sagen? Ich meine, Sarah, du hast schon das Thema gespoilert mit Programmatic Advertising. Tatsächlich versteht er sich so als der Geburtshelfer auf dem deutschen Markt, wenn es um das Thema Programmatic Advertising geht. Und bevor er datengetrieben im Marketing eskaliert ist, hat er tatsächlich als Offizier bei der Bundeswehr gedient, und zwar bei den gepanzerten Kampftruppen. Was er für einen Kampf jetzt im Marketing führt, da bin ich sehr, sehr gespannt auf seine Insights. Auf jeden Fall prägen ihn mittlerweile über 10 Jahre Erfahrung im Online-Marketing und vor allem auch im Display-Advertising. Und genau auf dieser Basis hat er auch eine Agentur Echte Liebe gegründet, was ich ja sehr sympathisch finde, auch nicht immer mit Anglizismen durchzudrehen und hier auch schon mit mehreren Standorten unterwegs, unter anderem in Köln, Wiesbaden, Berlin und natürlich Miami. Würde ich auch mir auch so aussuchen wollen. Von daher, wir gucken uns mal sein Hashtag an und zwar kommt er hier rein mit dem Hashtag Databoy. Siamak, schön, dass du da bist. Du kannst jetzt sehr gerne Hi. Dich nochmal selber vorstellen, mein ganzes Intro relativieren und mach gern dann direkt den Bogen, denn du bist ja auch Trainer bei der 121 Watt zum Thema Programmatic Advertising, dass wir mal so ein bisschen Glossar spielen, um die Leute da abzuholen und dann halt über das heutige Thema durchzuführen.
Ja. Also ich kann loslegen.
Volle Fahrt voraus.
Kannst du loslegen?
Ja. Höre ich mich jetzt, ich bin jetzt live, ja, so, also.
Bin ich jetzt im Fernsehen, du bist voll on live.
Ja, Siamak, also beinahe 12 Jahre, oder doch schon über 12 Jahre Programmatik, und vor Programmatik war es halt eben noch ein ganz kleiner Part Content Marketing, also SEO-optimierter Content und ja, tatsächlich eine ganz lange Zeit Bundeswehr und das habe ich da alles mitgenommen, auf jeden Fall mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zurechtzukommen, glaube ich. Und wenn wir uns halt anschauen, wie es halt im Marketing zum Teil läuft, da habe ich halt eben natürlich über einen Traum, was ich an Voraussetzungen haben könnte. Und in der Realität sind es dann halt eben Mittel, mit denen ich zurechtkommen muss. Ob es jetzt technische Infrastruktur ist, ob es personelle Infrastruktur ist, ob es halt eben Budgetgrößen sind und so weiter und so weiter. Die Kette lässt sich wirklich sehr lange fortführen. Und ja, das sind, glaube ich, Sachen, die ich aus dieser Zeit mitgenommen habe und halt irgendwo in das in meinen Beratungsalltag einfließen lasse. Aber was ich halt auch, glaube ich, was am prägendsten ist, halt keinen Kanal ausschließen und sagen, das ist der einzig wahre und der ganz alleine wird funktionieren und alle anderen sind schlechter oder besser oder was auch immer. Das ist halt also aus meiner Sicht ein sehr leidiges Thema im Online-Marketing. Also gibt es halt eine Fraktion, die sagt, man braucht halt, weiß ich, nur SEO und sonst nichts. Und da fragt man sich halt, was denkt ihr, wie halt eben der Endverbraucher auf die Idee gekommen ist, nach einem bestimmten Produkt zu suchen. Also klar, ein Bedarf kann es gewesen sein, aber im Endeffekt muss auch irgendwo sowas wie Markenbildung stattgefunden haben oder Produktbewerbung oder Mischung aus beidem. weil er irgendwo auch so ein bisschen der Hebel Vertrauen sein kann. Ja, auf jeden Fall so ein Potpourri aus ganz vielen einzelnen Dingen, die halt letztendlich in Summe das ergeben, was heute hier mit euch in der Runde sitzt. Ja, und ja, das Wissen gebe ich auch gerne als Dozent der 121 Watt weiter. Ja,
Punkt. Du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen die einzelnen Kanäle angesprochen, Schwerpunkte. Kannst du mal so in zwei Sätzen zusammenfassen? Wenn ich jetzt ein totaler Newbie bin und du erzählst mir so machen wir den klassischen Elevator-Pitch. Du erzählst mir vom Erdgeschoss bis in den dritten Stock in zwei Sätzen, was verstehe ich unter Programmatic Advertising? Was ist das eigentlich?
Im weitesten Sinne datengetriebener Mediaeinkauf und das automatisiert.
Klingt spannend. Klingt spannend. Okay, lass uns mal tiefer reingehen. Ich hoffe, es wird noch deutlich klarer. Ich bin mir ganz sicher, weil wir da noch ein ganz schönes Stück tief reingehen. Aber bevor wir so ganz tief reingehen, fangen wir mal mit den absoluten Basics an. Ihr wisst, wir besprechen hier bei den 121 Stunden live ein paar wichtige Kernthemen aus dem Newsletter, dem 121 Stunden Newsletter. Und los geht's mit quasi Marketing Basics. Und Siamak, ihr habt euch da verewigt mit einer Serie zum Thema Buyer Persona. Buyer Persona, ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, aber jetzt fragen wir erstmal den Siamak. Siamak, what's Buyer Persona? Was will ich damit und warum brauche ich das so dringend?
Also bei uns stammen die meisten Gedanken aus dem, programmatischen. Und wie gesagt, wir sind halt ein Unternehmen, das sich im Kontext von Programmatik und der Entwicklung von Programmatik eher auf den Part Data fokussiert und weniger auf den Bereich Media. Media ist das, was letztendlich zur Umsetzung dann benötigt wird später, also Media-Budgets. Aber im Endeffekt laufen sie halt eben auf möglichst validen Datensegmenten. Die Datensegmente speisen sich halt wiederum aus Zielgruppenbeschreibung. Und der Anfang der Zielgruppenbeschreibung ist letztlich eine Persona. Und was wir halt eben festgestellt haben vor circa 4-5 Jahren, war halt, dass wir regelmäßig von Unternehmen irgendwelche Zielgruppenbeschreibungen bekommen haben, die halt mehr schlecht als recht waren. Was war da passiert? Das Unternehmen hatte keine Zeit. Das Unternehmen war dieser Aufgabenstellung halt lästig. Sie haben halt meinetwegen ein Internship beauftragt, sich da um dieses Thema Persona zu kümmern. Diese Person hat sich dann halt eben höchstwahrscheinlich auch sehr reingehangen, aber ist natürlich dann halt eben durch unterschiedlichste Beeinflussung dann halt irgendwo hat die so ein Bild im Kopf und das sind natürlich diese sogenannte Persona gewesen. Am klassischsten ist es halt im Kontext von IT. IT-Verantwortliche, IT-Interessierte, der Nerd. Wenn man halt heutzutage fragt, wie sieht er denn aus? Man kriegt regelmäßig Stranger Things vorgestellt als die Persona, also das Cast von Stranger Things. Das kann man dann durchaus nutzen. Das ist gut für eine PowerPoint. Aber wenn man das halt eben dann im Rahmen einer tatsächlichen datengetriebenen Maßnahme versucht anzusprechen, dann wird man auch jemanden erreichen. In der Regel Menschen, die bei Urban Outfitters shoppen gehen. Und ob man dann halt dort mit der IT eine Produktkampagne gut aufgehoben ist, wenn man halt entsprechende Klientel erreicht, ich stelle es in Frage. Und das war halt eben der Punkt, wo wir halt eben gesagt haben, Unternehmen, wir müssen mal ganz zurück zum Start. Das Problem, das Dilemma wird euch auch keine Technik oder keine Technologie abnehmen. Da müsst ihr halt selber ran. Und wir, unsere Partneragenturen, unsere externen Berater etc., mittlerweile legen wir sehr viel Wert darauf, genau dort anzufangen und dann leiten sich davon ab, welche Wege sind eigentlich jetzt die besten, um dann am Ende des Tages besagte Zielgruppen richtig anzusprechen.
Absolut. Also ich bin da, Patrick, wie geht's dir? Ich kann eine Stunde lang über Bayer.
Ja, ich finde es vorhin ganz spannend oder anders gefragt, kann sich eine Bayer-Persona weiterentwickeln und bei dem Thema Daten, die ja gefühlt, gerade wenn wir Richtung Analytics denken, immer weniger wiederum werden, tangiert euch das?
Also ganz grundsätzlich uns beide, aber also ich fange mal an. Weiterentwickeln würde ich sagen auf jeden Fall. Also im Content Marketing begleite ich auch meine Buyer-Persona in ihrer Weiterentwicklung. Also ich fange ja irgendwo an, wie der Siamak gesagt hat, bevor jemand irgendwie nach einem Produkt sucht, ist ja irgendwo ein Interesse geweckt worden. Und da setzen wir im Content Marketing an. Im Content Marketing sind wir immer dann im Kopf, wenn derjenige noch überhaupt, oder wollen wir in den Kopf rein, wenn derjenige noch gar keine Ahnung hat, dass er bei uns kauft will. Weil zu dem Zeitpunkt, wo er überlegt, eigentlich will ich jetzt was kaufen, sollten wir schon da sein. Und deswegen habe ich eine Buyer-Persona, die ich zumindest im Content-Marketing schon sehr, sehr früh abhole und die bei ihrer Entwicklung begleite. Wie ist es da im Programmatics hier, Marc? Wie geht ihr da vor?
Der Umgedrehte ist genau selber. Also ich kann halt eine high-sophisticated Programmatic-Kampagne aufsetzen mit ganz tollen Werbemitteln, aber sie kommt auf eine Landingpage und dort wird halt Content benötigt. Ist kein Content da? Ist der Content nicht aktuell? Passt der halt nicht zu dem, was halt angesprochen wurde? Dann ist halt die Kampagne auch dort zu Ende. Und das ist halt eben auch so ein Dilemma, was wir regelmäßig festgestellt haben, dass halt die Marketingkampagne nur bis dahin gedacht wird und nicht weiter. Und das ist halt eben auch dieses Thema, was man halt regelmäßig auf allen möglichen Panels dieser Welt diskutiert, die sogenannte Silo-Denke. Und man stellt regelmäßig fest, dass halt die unterschiedlichen Marketingdisziplinen tatsächlich in Silos gedacht und geplant und umgesetzt werden. Und das ist nach wie vor keine Orchestrierung stattfindet. Ich merke es halt in unseren Kursen, die wir durchführen, dass halt eben schon von links nach rechts durchgereicht wird und halt eben zum Beispiel im Kontext von Analytics ja schon die unterschiedlichsten Marketingmaßnahmen angesprochen werden und halt eben auch die Synergieeffekte hervorgehoben werden. Aber im Endeffekt ist der Dreh- und Angelpunkt der sogenannte Content und natürlich auch das Produkt, das beworben wird und die Marke und oder. Aber wie gesagt, Programmatik ist sehr komplex und teuer. Aber wenn alles andere unten im Funnel halt eben nicht stimmig ist und ganz unten halt eben der Content nicht da ist und nach Content kommt dann auch nochmal ein, zwei, drei Schritte in Form von beispielsweise Inbound-Marketing, wenn das halt nicht läuft und halt eben auch der Content in diesen verschiedenen Ebenen genutzt wird, funktioniert nicht. Also es ist halt eben erschreckend, also jetzt wieder nach 12 Jahren rückblickend zu betrachten, dass halt an auch so vielen Ecken und Enden halt gearbeitet werden muss und dass es immer noch keine Selbstverständlichkeit ist.
Wir müssen ganz, ganz häufig, auch im Seminar, ich weiß nicht, wie es dir da geht, Patrick, mit den Teilnehmern ganz zurück zum Anfang. Also mein Hashtag mit Guardian of the Strategy fängt tatsächlich bei mir zum Beispiel im Seminar oder ganz grundsätzlich in meiner Arbeit, so wie ich arbeite, genau da nämlich an. Das fängt beim Thema an, Content ist überall. Content hat ganz viele Schnittstellen in andere Marketingdisziplinen und die müssen wir auch im Content-Marketing mit bearbeiten, sei es im SEO, sei es beim Thema Landingpages. Und dann das nächste Ding ist, wer bist denn du? Was willst du eigentlich aussagen? Wofür willst du stehen? Was sind deine Werte? Und danach kommt die Buyer-Persona oder kommen die Buyer-Personas. Also an wen willst du dich eigentlich richten? Wie willst du eine Strategie aufsetzen? Und das ist, glaube ich, komplett egal, ob jetzt SEO, Programmatic, Content. Wie willst du eine Strategie aufsetzen, wenn du überhaupt nicht weißt, wer du bist und wen du überhaupt erreichen willst?
Absolut.
Und da merke ich, da überholen sich Unternehmen häufig selbst. Die haben eine SEA-Agentur und dann haben sie eine SEO-Agentur und ein Inhouse-Content-Marketing-Team. Und dann sage ich, wer sind denn eure Buyer-Personas? Dann gibt es häufig die Antwort, ja, die wurden mal mit und keine Ahnung, braucht man eigentlich nicht. Dann sage ich, so ganz grundsätzlich finde ich es nicht so schlimm, wenn eine Buyer-Persona ein Schubladendasein lebt, solange ich die alle 6 bis 12 Monate wieder raushol und mir auf dem Kasten schaffe, wenn ich es mal drauf habe, an wen richte ich mich? Und ich muss ja dann nicht tagtäglich diesen Zettel mit meinem Steckbrief, mit meinem Buyer-Persona-Steckbrief auf dem Tisch liegen haben, aber ich muss sie auf dem Kasten haben und muss mich immer wieder dran erinnern. Also ich bin da total bei dir, Siamak.
Ja, ich bin halt so ein bisschen esoterisch geprägt, weil wenn ich Persona höre, dann denke ich halt gleich in die Sinusmilieus. Und ich glaube, Siamak empfindet echte Liebe, wenn er dann vor allen Dingen zumindest mit Unternehmen zu tun hat, die schon mal sich mit einem technischen Marketing als Abteilung Gedanken gemacht haben und das Thema Sinusmilieus oder dann halt wirklich eine Persona zur Buyer-Persona weiterzuentwickeln und auch immer weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, so mit der wichtigste Schritt dann tatsächlich. Und wir wollen einen weiteren Schritt machen. Und zwar zum Thema Paid Media. Und da würde ich ganz gerne folgendes Fass aufmachen. Und zwar Trapica stellt da die Frage, ob denn der CPA hier als KPI noch überhaupt verlässlich ist. Also Cost per Action. Und es geht dann hier auch in das Thema des selbstständigen Biddings, was Google dann zum Beispiel anbietet. Aber wir wollen jetzt nicht nur über SEA sprechen, sondern generell über Paid Media. Siamak, wirst du damit konfrontiert?
Oder anders ausgedrückt, es ist halt, also programmatische Maschinen sind ja schon recht gut, um halt auf nachgelagerte Ziele zu optimieren. Das ist in dem Kontext auch erschreckend, wie oft man sich halt eben noch mit dem klassischen Klick zufrieden gibt. Also du hast halt eben innenrum ein mega komplexes Setup, integriert in halt eine globalere Marketingmaßnahme. Und dann hast du am Ende des Tages halt einfach nur einen Klick, auf den optimiert werden soll, oder von mir aus eine CTR, auf die optimiert werden soll. Und das ist halt schon irgendwo ein bisschen, darf ich sagen, aus meiner Sicht absurd. Ich würde es halt nicht machen, wenn es mein Unternehmen wäre. Ich möchte halt Mehrwerte haben. Und in CPA, also da ist halt eben regelmäßig die Erfahrung, dass halt Unternehmen sich gar nicht darüber im Klaren sind, was jetzt ein guter CPA für sie ist. Also darum, wie verlässlich, das ist ja schon so ein bisschen rückblickend betrachtet. Bei den meisten Unternehmen ist es noch die Zukunft, wo sie erstmal hin müssen, um das quasi dann auch mal irgendwann hinter sich zu lassen oder halt ihre ganz eigenen CPAs erstmal zu definieren. Und auch da ist es halt der klassische Abverkauf, ist es halt irgendeine bestimmte Interaktion auf meiner Seite oder ist es halt mehr oder ist es ein Mix aus beiden. Und wenn dann halt irgendwas gefunden ist, dann ist auch regelmäßig die Feststellung, dann wird diese eine CPA geritten bis zum Ende aller Tage. Es wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, ob die noch zu den eigentlichen unternehmerischen Zielen passt. Aber wird auch nicht gechallenged, also gegen weitere Messwerte, die man ja daneben stellen könnte, um zu gucken, ob da noch was Besseres geht. Oder einfach eine Kopie vom Wettbewerb, ist das sinnig? Ja, nein, auch im Kontext von unterschiedlich sind halt die verschiedensten Technologien, die im Einsatz sind. Da kann man auch wirklich endlos drüber diskutieren, meines Erachtens.
Was schlägst du so einem Unternehmen jetzt vor, einem deiner Kunden, der jetzt zu dir mit dem klassischen CPA dir den Stolz präsentiert und sagt, hier, darauf optimieren wir bitte, keine Ahnung, jetzt sei es der schnöde Link-Klick oder sei es ein Lead. Wie gehst du da vor? Was sind so die Sachen, wo du sagst, das solltest du vielleicht auch noch anschauen? Und
also grundsätzlich gucke ich mir halt den Wettbewerb an. Also was ist da und wie realistisch sind halt die Zielsetzungen, die sich das Unternehmen setzt? Und auch da kann man halt häufiger feststellen, dass die Unternehmen so eine Wettbewerbsanalyse nur mäßig durchführen. Auch dazu gibt es, glaube ich, einen 121-Watt-Workshop, glaube ich, meine mich zu erinnern. Aber das findet nicht statt. Also wir gucken uns halt an, was ist halt der Wettbewerb, was kann man aus dem Vorgehen des Wettbewerbs lernen, was kann man den Kunden vorschlagen, was für Produkte sind es, die da zu bewerben sind, wie ist die Website dafür geeignet, um dieses jeweilige Ziel zu erreichen. Gibt es da vielleicht noch bessere Maßnahmen oder ist das vielleicht zu ambitioniert? Also so halt eben, also wirklich sehr objektiv und ist das, was er als Zielgruppe uns eingibt, wieder beim Thema 1 eigentlich so vorhanden. Und dann, wenn wir das alles festgezurrt haben, auch so ganz klassische Fragen, ist da überhaupt eine beispielsweise Search-Kampagne anliegend, um halt eben mit der programmatischen Kampagne zu harmonieren. Also auch das eine Feststellung aus der Vergangenheit, dass halt schöne Media-Kampagnen aufgesetzt werden, aber da ist keine Search-Kampagne aktiv. Da kriegt dann jemand schon einen positiven Werbeeffekt, aber es ist halt dann meistens dann der Wettbewerb. Ja.
Da die Frage, hast du so 1, 2, 3 typische erste Schritte, um den Wettbewerb auseinanderzunehmen oder besser einschätzen zu können? Wie geht dir da vor?
Also beispielsweise, erstmal, wenn es ein bekanntes Produkt ist, dann kennt man vielleicht sogar den Wettbewerb. Oder man googelt halt dann, also tatsächlich einfach mal nach den zu bewerbenden Produkten und dann findet man auch schon einige Sachen raus. Also das hatten wir letzte Woche mit so einem Anbieter aus dem Haarsegment oder aus dem Beauty- und Fashion-Segment. Da habe ich relativ schnell gefunden, was da so an Wettbewerb da ist, hat dieses Unternehmen überhaupt nicht so gesehen. Was noch, also zum Beispiel so Tools wie SimilarWeb könnten halt helfen, um dann halt mal so groben Überblick zu bekommen. Und ich glaube, das wären dann schon mal die gröbsten Tools beziehungsweise Vorgehensweisen, die man halt anwenden sollte. Und grundsätzlich, wenn Unternehmen seinen Wettbewerb gar nicht betrachtet, ist das halt also schon irgendwo schwierig. Aber das ist ja dann auf jeden Fall Raum zum Lernen. Und da helfen wir dann auch gerne, da halt eben diesem Unternehmen halt einen besseren Blick auf den Markt zu bekommen. Und nicht nur im nationalen Kontext, sondern auch international. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das heißt, ich muss mir mindestens den internationalen Wettbewerb, nehmen wir mal hier in Köln, haben wir halt nicht weit weg die Niederlande, Belgien etc. Was gibt es da an möglichen Wettbewerb und wie muss ich das in meine Betrachtung mit einbeziehen? Oder einfach mal Amazon anschauen. Also wenn es ein B2C-Produkt
ist. Ja, du hast jetzt auch den CPC genannt und auch den tatsächlich kritisch hinterfragt. Ich meine, nichts ist charmanter, nur für den Klick zu zahlen. Ding ist halt, wer ist da im Risiko? Ganz klar der Werbetreibende dann an sich.
Ja.
Denkst du, oder wie ist es in deiner Wahrnehmung, mal psychologisch neutral ausgedrückt, rennen die Unternehmen zu viel los und kaufen sich sofort Reichweite ein, egal bei welche Verfahren, auf eine Webseite, die so gar nicht funktionieren kann? Also, oder hast du es dann, wie autark kannst du agieren, wenn du von der Webseite abhängig bist?
Also dann eine Anekdote aus der Vergangenheit. Also wir hatten einen Kunden, der wollte unbedingt eine Kampagne in Italien schalten. Auch auf Klicks optimiert. Das zu bewerbende Produkt war in dem Land nicht verfügbar, die Werbemittel nur auf Englisch. Landingpage auch. Also das war vollkommen absurd. Es war halt irgendwie ein Vorstand, der das unbedingt wollte, sich auf die Fahne schreiben, ich habe eine Kampagne in Italien geschaltet. So was Ähnliches hatte ich auch schon mal für China. Vollkommen irre. Da werden halt echt einfach mal wirklich krass, fünf- bis sechsstellige Summen ausgegeben für nichts, ne? Und also es ist halt mittlerweile verweigern wir auch halt solche Sachen, weil es einfach, also irgendwann fällt das einem auf, dass es halt eine dumme Entscheidung ist, damit welche Agentur hat es denn trotzdem umgesetzt. Der Sorgfaltspflicht folgen wird dann halt gesagt, sowas können wir, wollen wir nicht umsetzen. Und oder wir können schon, aber wir wollen es einfach nicht. Und ja, aber sowas kommt halt schon immer wieder mal vor, dass jemand unbedingt nachziehen will, weil gesehen hat, der Wettbewerb ist da aktiv, also müssen wir jetzt auch irgendwas machen. Was die Treiber sind, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch was tatsächlich Psychologisches. Wir sind halt eine Digital-Marketing-Agentur und ja.
Absolut, also diese Ego-Kampagnen, die kenne ich im Content-Marketing auch, da ist das häufig so dieses, ja, die Frau vom Geschäftsführer war jetzt schon das dritte Mal Miss Heidekönigin oder irgend so ein Schmarrn. Und du sagst, ja, das ist schön für dich und deine Familie, aber das interessiert von deinen Kunden wahrscheinlich kaum jemanden und das trägt schon ganz sicher nicht zu deinem Business-Ziel bei. Also ich glaube, diese Ego-Kampagne, da haben wir alle so vereinzelt mal immer mal wieder Berührungspunkte dazu. Man sagt, hinterfrag mal, warum brauchst du das jetzt? Also was bringt dir das am Ende des Tages? Und mehr als, ich kann sagen, ich hatte eine Kampagne in Italien, wird es halt wahrscheinlich nicht sein.
Aber darum geht es halt. Ich habe sowas also schon in, also bei einem unserer ehemaligen Kunden in sechsstelliger Höhe gesehen, also hoher sechsstelliger Höhe, da wurden Kampagnen umgesetzt. Da wurden halt dann 1000 Likes generiert, also in dem Fall eine Social-Media-Kampagne. Da wurden halt, also ja, wie gesagt, die 1000 Likes und keiner hat sich mal die Mühe gemacht, die 1000 Likes einfach mal aufzuklappen, zu gucken, wo kamen die her. Und da kamen dann 900 aus Bangladesch, aber man wollte halt eben viele Likes. Und Punkt. Das hat, also mal abgesehen davon, dass halt ungefähr die 1000 Likes, das könnte ich mal teilen, 330.000 Euro geteilt durch 1000, wie viel jeder einzelne Like gekostet hat und was das für das Unternehmen für Mehrwert hat, gar keinen. Und da muss ich sagen, das ist halt, also wäre es mein Unternehmen, also ich weiß gar nicht, was ich tun würde, wenn ich halt sowas mitbekomme, dass halt irgendwelche Menschen, denen ich halt also so viel Freiraum lasse, frei zu entscheiden, mit meinem Geld machen. Also Wahnsinn.
Ich glaube, das schließt aber so ein bisschen wieder an, auch an das Thema, was du vorhin hattest, so nicht nur eine Kennzahl anschauen. Also ich kenne das auch, wenn ich einen Kunden betreue und es geht um Traffic auf Content bringen und um Social-Media-Kampagnen oder bezahlte Kampagnen, dann sage ich auch, so, Traffic ist nicht der Schlüssel. Ich kann dir auf jede Webseite Traffic kaufen, aber davon hast du noch keine Ziele erreicht. Du musst dir ja anschauen, wo kommt der Traffic her, wie reagiert der und dann nimm lieber erstmal die kleine Schaufel und teste und dann leg mit der großen Schaufel nach, wenn du siehst, ich habe die richtige Zielgruppe. Also ich bin da ganz bei dir zu sagen, immer mehr als eine Kennzahl.
Das zerhaut ja auch, jedes Reporting, ne? Wenn ich dann einfach Traffic raufkloppe, der sonst keine weiteren Ziele erfüllt, dann halt, ne? Genau. Siamak, du wolltest noch kurz was sagen?
Ja, genau. Also ich meine, Marketing hat ja so einen negativen Beigeschmack eben vor so einem Hintergrund, weil halt gerne einfach mal Budgets ausgegeben werden, ohne dass sich da wirklich mal bis zum Ende Gedanken drum macht. Und das haben wir jetzt vor allem in den letzten 12 Monaten gesehen, wo war Marketing wirklich relevant in welchen Unternehmen? Die waren halt relativ schnell dabei, genau da Geld zu sparen. Haben halt mit ihrer Abteilung dicht gemacht, haben das Geschäft mit der Agentur eingestellt, und also die Kette lässt sich auch ziemlich lang fortführen und halt die ganzen Beiträge rundherum. Diverse Zeitschriften aus dem Metier sind auch sehr dünn geworden in den letzten 12 Monaten. All das hat ja Gründe, nämlich da, wo halt Marketing überhaupt keine Relevanz hat. Und ich muss sagen, dass wir halt in den letzten 12 Monaten schon einige Unternehmen aus dem mittelständischen Segment gut unterstützen konnten, halt da also wirklich eine echte Relevanz zu schaffen, wo halt plötzlich keine Messe mehr da ist, wo digital dann halt die richtigen Nutzer zum richtigen Content geführt hat. Und siehe da, da wurden dann halt dann sehr schnell auch Umsätze, und zwar echte Umsätze generiert, die halt dann auch im Endeffekt Arbeitsplätze sichern. Also wo Marketing nicht nur just for fun, sondern Marketing als strategisches Element.
Ja, fantastisch. Das ist halt ultra wichtig. Ja, total fantastisch. Und lass uns doch genau da bleiben, weil die Kollegen von Aufgesang haben sich genau darüber Gedanken gemacht, nämlich wie starte ich denn jetzt eigentlich zum Beispiel im Segment Programmatic Advertising? Und Siamak, wir können ja genau das mal durchspielen. Das Sarah und ich sind jetzt einfach das mittelständische Unternehmen und du darfst völlig einmal Wünsch dir was spielen. Du hättest jetzt hier wirklich eine grüne Wiese Und du hast ja jetzt auch öfter gesagt, wer ist mein Unternehmen? Und ich glaube, das ist auch eine sehr schöne DNA, die du hier auch mit deiner Agentur lebst, dass du halt da wirklich versuchst, empathisch wirtschaftlich dann auch Handlungen zu empfehlen. Das bedeutet, wie muss da mein Setup aussehen? Was mich auch interessieren würde, ob du immer dafür plädieren würdest, neben der normalen Webseite auch extra Landingpages aufzusetzen, die dann komplett autark fungieren für das Programmatic Advertising. Also was sind da so die ersten notwendigen Schritte und welche Ressourcen benötige ich auf der Unternehmensseite?
Also grundsätzlich schaut man sich erstmal ab, welche Infrastruktur ist da. Also mit was kann ich arbeiten, mit welcher Manpower, wie ist Womenpower, Diverspower, was ist einfach da, welches Wissen ist vorhanden, welche Tools sind schon im Einsatz, welche Technologien werden grundsätzlich schon genutzt, MarTech, EdTech, welche Erfahrungen sind schon gemacht worden im Online-Advertising, gute wie schlechte. Und dann wird das halt eben erstmal alles aufgenommen, also wirklich so eine Anamnese des Ist-Zustands, sozusagen. Und dann wird halt eben geschaut, was ist halt eigentlich die Herausforderung, vor allem die, ich sag mal, übergeordnete Herausforderung. Das Unternehmen möchte ja irgendwo hin, hat irgendein, ich sag mal, übergeordnetes Ziel, wo will es am Ende des Jahres hin? Welche Vergleichswerte gibt es aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel? Und das sind also Sachen, die schaue ich mir an oder schauen wir uns an. Und dann halt eben auch ganz wichtig, halt eben diese jetzt schon mehrfach erwähnte Persona und halt die Zielgruppenbeschreibung. Sind die deckungsgleich mit dem, was halt am Ende des Tages erreicht werden soll im Bezug auf eine Markenbildung oder halt eben eine Performance, die erreicht werden soll? Und wenn all diese Fragen geklärt sind, gibt es halt eine ganz klassische Rollenverteilung. Was ist unser Aufgabenbereich? Was ist euer Aufgabenbereich? Wenn wir jetzt nur von Programmatik reden, wer macht Search? Ist das halt eben sichergestellt, dass halt die Teams miteinander kommunizieren, weil wäre halt doof, wenn halt eine Programmatik-Kampagne gestartet wird und da ist halt eben parallel keine Search-Kampagne anliegend oder halt eine falsch justierte Search-Kampagne. So, und dann werden halt die ganz klassischen Werte geklärt, was ist das, also Zielland der Region, Zielgruppe, welche Daten sind da, welche Datensegmente sind brauchbar. Wir beispielsweise setzen halt auf individualisierte Datensegmente, nicht irgendwie von der Stange kaufen. Von der Stange ist nämlich für jeden zugänglich, das heißt, kann schon quasi gesättigt sein, dann bleibt auch eine Performance aus am Ende des Tages in der, wie gesagt, Aktivierungsphase. Und was noch? Also Werbemittel sollten halt eben up-to-date sein. Und wenn all diese, ich sag mal, regulierten Kleinigkeiten, die auch sehr nah bei einer ganz klassischen Kampagne im Google Display-Netzwerk angewendet werden würden, wenn das alles passt, wird die Kampagne gestartet und dann wird halt eben geschaut, sind wir im Zielkorridor. Und dann müssen halt Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die aber halt eben auf diese besagte Zielrichtung entweder Performance oder Awareness einzahlen müssen. Also nicht irgendwie eine Brand-Formance-Kampagne. Das ist passt nicht. Das eine ist zukunftsorientiert, das andere ist rückwärtsorientiert. Und dann wird optimiert, reported, diskutiert und vor allem auf die Insights geguckt. Und das ist halt auch eine regelmäßige Feststellung, dass halt auch hier Analyse nicht gemacht wird. Das heißt, sich halt überhaupt nicht angeschaut wird, was passiert denn da im Rahmen der Maßnahme und wie kann ich diese Insights, die dort gewonnen werden, nutzen, um entweder zukünftige Maßnahmen besser aufzustellen oder halt eben die laufende Maßnahme zu optimieren, umgekehrt. Da wird einfach gearbeitet. Also wirklich gearbeitet, geredet und zwar über die wesentlichen Themen. Und also das ist so zumindest die Vorgehensweise im Programmatischen, wie wir sie pflegen. Ja. Entweder mit dem Kunden zusammen oder mit Partneragenturen, Aufgesang, übrigens eine sehr empfehlenswerte Agentur, möchte noch nebenbei erwähnt haben,
Wie sieht denn so ein Reporting aus? Also nicht jetzt quasi, was machst du in dem Reporting, sondern was sind so die Kennzahlen, die du dir wirklich anschaust? Woran erkennst du, ob deine Kampagne jetzt so läuft? Wir sagen jetzt mal eine Performance-Kampagne und wir machen es ein bisschen schwieriger, wir sagen eine Brand-Kampagne. Woran erkennst du, dass eine Brand-Kampagne im Programmatic Advertising wirklich funktioniert, wenn du ja dein Reporting angesprochen hast?
Wenn du jetzt halt eine Branding-Kampagne hast, nehmen wir jetzt mal eine Videokampagne, dann hast du halt irgendwo, meines Erachtens sicherzustellen, dass halt ein Endverbraucher nicht overdosed wird. Also bitte nicht das Video dreimal hintereinander auf denselben User, im selben Content, den er sich anschaut, ausspielen. Auch das kommt regelmäßig vor. Ich meine, da sind wir alle Konsumenten, haben wir alles schon erlebt. Das gilt zu vermeiden, also eine gewisse Dosierung. Und wenn dann halt eben eine gewisse Durchsichtsrate da ist, das muss auch irgendwo zum Produkt passen. Also Nasenspray gucke ich mir nicht 30 Sekunden mehrfach an. Dann lässt man es da auch irgendwie gut sein, dann ist halt die Werbebotschaft ist übermittelt worden, Und dann bleibe ich halt gewissermaßen dran, aber halt, ich glaube, so dezent im Hintergrund. Und wenn ich dann halt irgendwo noch eine, vielleicht eine Second KPI definiere, die heißt dann halt irgendwie Interaktion, wenn halt irgendwie auch Interaktion so ein bisschen zumindest im Branding angeteasert wurde, also dass die Nutzer halt irgendwie dann auf der Webseite waren, also eine gewisse Harmonie da ist, dann würde ich sagen, ist meine Branding-Kampagne zumindest andersweise gut gelaufen. Was wir halt eben im Bereich von komplexeren Branding-Maßnahmen feststellen konnten, war, dass wir halt mit Video-Advertising und Mobile in der Jugendzielgruppe eine sehr hohe Completion-Rate hatten, war ein sehr ansprechendes Produkt, und dass wir mit dieser Marketing-Maßnahme 7-mal besser waren als die zeitgleiche TV-Kampagne.
Krass.
Da wurde halt festgestellt, dass diese jungen Leute im Schwerpunkt Sommer einfach kein TV konsumieren, zumindest nicht linear.
Ja, so, auch nicht im Winter, ja.
Auch nicht im Winter. Also ja, das lief die Kampagne, aber das war also eine Sache, die man halt über die drei Flights feststellen konnte, dass das halt einfach Mobile First, und dass halt eben zukünftige Marketingmaßnahmen im Bereich Branding bitte aus dem mobilen Endgerät heraus gedacht werden und dann halt dementsprechend auch Videocontent produziert wird und nicht in der TV-Kampagne kleingeschnibbelt wird und dann erwartet wird, dass Händeverbraucher sich sehr lange Videos anschauen. Das haben wir dann übernommen, haben halt eben die Videosequenzen so zusammen geschnitten, dass halt eben dann die Werbebotschaft relativ schnell angezeigt wurde. Und dann hast du halt auch eine Werbemaßnahme passend zum Kanal, passend zur Zielgruppe und auch irgendwie eine auf Branding einzahlende KPI entdeckt und kannst die halt für dein Unternehmen weiterentwickeln. Mhm.
Sarah, meine, wir sind ja jetzt schon...
Da schließt sich ja auch der Kreis wieder zur Buyer-Persona. Also ich muss wissen, wer meine Persona ist. Ist das die abends noch, wie du schon sagst, linear vom Fernseher sitzt, die nach der Tagesschau einfach irgendwie mal durchsetzt?
Ja.
Oder ist das halt die Zielgruppe, die schon lange keine Tagesschau mehr schaut, weil die ganzen relevanten Nachrichten sowieso online verfügbar sind?
Mhm.
Ich vermute mal, Patrick, du willst mich in Richtung Deep Dive schubsen.
Genau, wir sind eigentlich schon wieder mittendrin in den ersten Schritten mit dem Programmatic Advertising. Und was mich da interessieren würde, Siamak, könntest du uns nochmal abholen, was sind so die gängigsten Werbeformate, mit denen man umgeht? Also du hast jetzt auch schon gerade von Videos gesprochen, von Bannern. Und da unter Berücksichtigung, wie argumentierst du auch in den Unternehmen einmal das Thema der Adblocker da draußen? Und eben gerade, weil du ja auch von Mobile First gerade gesprochen hast, was sind da so dann die gängigsten Werbemittel dann auch tatsächlich?
Also das ist, glaube ich, ein bisschen... das muss man oder anders. Also mein Lieblingswerbemittel ist nach wie vor das Banner-Ad.
Ja.
Also ich bin halt ziemlich viel im Internet unterwegs und ich sehe halt ohne Ende Banner. Also ich nehme das eine mehr, weil das andere weniger war. Und gerade im mobilen Kontext, natürlich sehe ich in den Apps, die ich nutze, halt eben die Banner. So klicke ich unbedingt überall drauf? Nein, tue ich nicht. Aber würde ich halt, wenn ich meine eigene Maßnahme umsetze, halt eben diese Werbemittel berücksichtigen, definitiv, weil es hat die maximalste Reichweite. Und je nachdem, ob ich jetzt eine Branding-Maßnahme oder eine Performance-Maßnahme, ist dann auch letztendlich, wie ich das Werbemittel gestalte, da ist halt eben auch dann dieser Effekt, den ich wünsche, schon erreichbar. Und wie gesagt, sowohl als auch. Und dann halt in der Kombination mit Video, wenn ich halt eben dann auch eine entsprechend gute Videobotschaft habe, durchaus eine interessante Kombination. Was mein persönlich, also wo ich nicht so überzeugt bin, sind halt so Native Ads. Mhm. Das hat einen Hintergrund, also viel CTR, aber halt wenig Performance. Und das ist so eine grundsätzliche Vorstellung, aber Feststellung. Aber das ist halt wiederum, muss man aus den jeweiligen Zielen des Unternehmens heraus betrachten. Was ist da gewünscht? Was ist das finale Ziel? Manche Unternehmen geben sich dann halt eben mit diesen besagten Werten zufrieden, erwarten nicht mehr, wollen nicht mehr. Da möchte ich dann auch nicht jeden eines Besseren belehren. Man kann da auch nur konstruktiv beraten. So. Dann haben wir halt so, ich sag mal, Trends, die zum Beispiel das Out-of-Home-Thema, was ich persönlich auch super spannend finde. Also gerade im Winter fand ich das halt ganz interessant hier in Köln. Also wir haben ja nicht so viel Reisezeiten wie sonst gehabt. Und ich persönlich hatte das Privileg, halt dann doch noch das Büro nutzen zu können. Und dann hat es halt einen Winter. Der ging ja diesmal ein bisschen länger, die graue, diesige Zeit. Und man ist dann halt durch die Innenstadt und die ist halt relativ leer gewesen. Aber man hat dann diese Out-of-Home stehen mit einer Innenstadt. Und dann waren da schon die unterschiedlichsten Botschaften drin. Und die haben mich auf jeden Fall erreicht. Ob die mich persönlich halt interessieren oder nicht, kann ich sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, welche Werbung ich gesehen habe oder ein, zwei, drei Sachen sind mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Das heißt, bieten interessante Möglichkeiten. Sind natürlich nicht was für jeden, ich sag mal Klingelbeutel, aber es sind durchaus interessante Formate und heutzutage lassen sich die Sachen regional schon ganz gut managen. So, und dann halt eben so ganz neue Sachen sind halt die ganzen TV-Geschichten, auch da spannende Möglichkeiten, aber sie folgen nach wie vor ihren klassischen Paradigmen. Das heißt, das eine ist One-to-One, also Endgerät, also Smartphone, Laptop, Tablet, und dann hast du halt eben One-to-Many, das ist für mich ein Out-of-Home-Thema. Und da gibt es natürlich, ich sag mal, Teile des digitalen Universums, die erzählen da was von Out-of-Home in Kombination mit Mobile. Ich persönlich halte das halt für ziemlich weit hergeholt oder sehr an den Haaren herbeigezogen. Ich würde es meinen Kunden nicht empfehlen. Aber wiederum, wie gesagt, da ist jeder Jack anders und jede Agentur kann das ja halten, wie sie wollen. Ja. Ich bin da eher so ein bisschen auf Logik und Daten fokussiert. Und Daten heißt halt dann eben auch, das tatsächliche Verhalten von Menschen mal neutral betrachten, objektiv betrachten und nicht irgendwie, nur weil es schön in der PowerPoint aussieht, da weiß was zusammen zaubern. Und Audio auch super spannende Möglichkeiten, muss ich sagen.
Ich würde gerne noch so einen kurzen Deep Dive hinterher schicken. Wenn mich das jetzt alles angesprochen hat, was du gesagt hast, und ich sage, das klingt alles super, was der Siamak da sagt, und eigentlich will ich das gerne für mein Unternehmen machen. Was sind denn so Budgets, die ich da einplanen muss? Also ab wann geht's los? Ist das nur für die absoluten Big Spender oder kann ich auch schon mit so einem mittelgroßen Media-Budget da schon was reißen im Programmatic Advertising?
Also meine Meinung ist, dass es halt insbesondere was für kleinere und mittlere Unternehmen ist, weil man, also das ist, also jetzt, da kann ich mir sagen, 12 Jahre Programmatik und ich sag mal, eine Bürde war, dass man halt eben am Anfang immer nur so als, ist mal Restplatz-Segment betrachtet wurde und das so immer, wenn du halt Budget bekommen hast, dann war es immer das, was irgendwo runtergefallen ist. Das war immer klein. Das heißt, du musst es halt sehr schnell Leistung bringen mit kleinem Budget. Und aus dieser, ich sag mal, Not ist dann irgendwann eine Tugend geworden, dass du halt im Programmatischen schon sehr viel rausholen kannst mit kleinen Budgets. Und ich meine, unser Vorgehen ist halt so, dass halt Marketing auch irgendwo etwas bringen muss. Das heißt, man schaut halt, dass man schon schaut, was will der Kunde eigentlich realisieren und dann halt eben ein Marketing macht, das sich halt selber trägt. Das ist halt eben unsere Vorgehensweise. Also, und dann halt eben auch gerne im Verbund mit den anderen Maßnahmen. Und das heißt, dass man auch schaut, wie kann ich halt eben andere Maßnahmen voneinander partizipieren lassen und was muss als erstes Support werden, damit halt eben noch schneller Umsätze generiert werden und dann halt eben auch mehr Geld da ist, um halt eben noch mehr Marketing zu machen. Und am Ende des Tages muss das Budget auch irgendwo zur Zielgruppe passen. Am absurdesten ist es halt, wenn eine Zielgruppe ziemlich klein ist und man kommt mit total überzogenen Budgetvorstellungen. Das macht keinen Sinn, aber auch das ist relativ häufig der Fall gewesen. Also keine Ahnung, wenn ich halt eine Zielgruppe habe, die wo man weiß, davon gibt es nur 500 Menschen in Deutschland, und dann ist aber das Mindestbuchungsvolumen 10.000 Euro. Das steht überhaupt nicht in Relation. Das ist halt maximalste Verschwendung. Und wenn man halt eben eine gute Agentur ist oder ein guter Berater, dann weist man den Kunden auch explizit darauf hin und macht sich, ey, cool, der hat keine Ahnung, machen wir einfach mal. Gibt es ja auch solche Leute, aber gerade so Unternehmen oder solche Vorgehensweisen bringen meines Erachtens halt Marketing oder auch Programmatik in Verruf, sollte man nicht tun. Mhm. Und wie gesagt, mein Ratschlag ist halt eben, ich frage erstmal nach den grundsätzlichen Zielen und schaue mir an, was da eigentlich der Plan ist und versuche halt eben das Ganze halt so ein bisschen zu entzaubern, also nicht irgendwie mit Buzzwords um mich werfen, sondern halt eben, nehmen wir erstmal das Wort Big Data, ich liebe das Wort, es sind halt große Datenmengen und wenn das Wort Big Data kommt, dann haben sofort erstmal alle so eine Form von Schockstarre und große Ehrfurcht vor dem Data Boy, und das sage ich immer Ironie als
ja, klar.
Sonst irgendwas. Wenn man es dann halt übersetzt, die große Datenmengen schon, sind alle ein bisschen entspannter im Raum. Also das Ganze wieder greifbar machen. Und das soll ja Marketing am Ende des Tages sein. Substanz schaffen und greifbar werden und nachvollziehbar.
Sehr cool. Ja. Aber ein bisschen abgeschweift jetzt, aber. Nee, alles gut. Hast du denn aber trotzdem so eine konkrete Hausnummer, so Einsteigerbudget, mittleres Budget?
Ich würde sagen, so 1.500 Euro sind halt eben Budgets. Es kommt aber wirklich auf die Zielgruppe an. Also wenn ich eine Zielgruppe habe, die halt um die 80 Millionen Menschen umfasst, die grundsätzlich an meinem Produkt interessiert sein könnten, dann ist das halt ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber nichtsdestotrotz, ich muss ja irgendwo anfangen. Und da muss man halt schauen, mit welcher Marketingmaßnahme lege ich los. Und dann könnte zum Beispiel auch die Empfehlung sein, nimm doch erstmal die Leute, greif die Leute ab, die suchen. So, und dann hast du halt eben durch die SEA-Umsätze und die Umsätze, die über SEA generiert werden, schon mal wieder mehr Budget. Und so nähert man sich halt eben dem, also von der einen Stufe zum nächsten einfach an. Und dann kann man halt irgendwann größere Budgets nehmen. Also einfach so eine Form von Growth-Hacking, die ich da halt betreibe. Aber halt nicht einfach so, hey, ja, okay, cool, nehmen wir auch noch mit, verbrennen dann halt 1.500 Euro, generieren damit nada, bringt auch nichts. Also es wäre vollkommen absurd, erstmal Programmatik zu machen, ohne dass halt zeitgleich Search läuft, nur damit ich halt eben ein bisschen Programmatik-Budget ausgegeben habe. Also, aber wie gesagt, auch da gibt es ganz viele Jecken, die da anders vorgehen würden.
Aber ich finde, das ist doch ein schöner Abschluss hier, Marc, den du für uns Marketing-Menschen gerade gefunden hast, dass wenn du Marketing gut machst, erzielst du Ergebnisse. Wenn du Marketing gut und fair machst, dann achtest du auch, dass die Ergebnisse mit einem sinnvollen und unter sinnvollen Voraussetzungen erreicht werden und nicht einfach nur, wenn man Budget kriegt, Budget nehmen, sondern auch wirklich gucken, kann ich mit dem Budget denn auch sinnvolle Maßnahmen stützen oder reichen mir dafür 2/3 und 1/3 des Budgets wäre im Prinzip nur Ego-Budget, wenn wir wieder beim Thema wären.
Ja, muss ich ja nur mal in die Rolle der Verantwortung. Also wenn ich jetzt halt wenig Ahnung habe und ich werde halt von jemandem übervorteilt, ich meine, das ist ja letztendlich auch mein Job, der da riskiert wird. Also wenn ich jetzt halt eben in der Rolle eines Digitalmanagers bin, der noch ein bisschen unbedarft ist oder halt einfach keine Ahnung von bestimmten Bereichen hat, dann geht dann jemand so mit dem Geld um, dass ich ihm da halt eventuell anvertraue. Am Ende des Tages muss ich das ja jemandem gegenüber halt rechtfertigen. Und das kann dann auch mal stressig werden. Und also ich würde mich damit nicht gut fühlen, wenn ich halt Leute so über den Tisch ziehe, ehrlich gesagt. Und also ist halt eben auch ein Vertrauensthema. Und das ist ja letztlich auch das, was wir in unseren ganzen Workshops machen, dass wir halt eben durch dieses Weitergeben von Informationen, Best Practice Cases etc. halt die Leute einfach aufklären und nicht noch irgendwie noch mehr Magic um sowieso eine bereits vorhandene Magic machen. Also
absolut. Online-Marketing ist mehr Handwerk als Magic und mehr logisches Denken als Magic. Und in dem Moment aber, wie du schon sagst, so Big Data und alle machen ja. Genauso ist es bei Online-Marketing, geht es halt auch vielen so aber es ist gar nicht so viel es ist sehr, 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 sehr viel Aha eigentlich. Also einfach mal hinsetzen und logisch durchdenken, was man da so anstellt. Also egal, ob du jetzt eine Agentur bist, eine Agentur beauftragst oder Inhouse-Marketing machst, das ist extrem viel Logik steckt in Online-Marketing, meiner Meinung nach.
Total. Und wenn man sich hinsetzt, dann kann man uns halt auch tatsächlich dabei konsumieren, auf die Ohren, auf die Augen, und zwar auf allen gängigen Podcast-Portalen. Aber ich kann das längst nicht so schön bewerben wie Sarah natürlich. Von daher, Sia, Marc, du darfst dich schon mal drauf einstellen. Wir haben unser Finale erreicht und dir gehören natürlich dann die letzten Worte gleich. Von meiner Seite aus ganz lieben Dank. Richtig toll, dass du da warst. Gerade dieses sehr aufgeräumte und auch wirklich diese Unternehmensperspektive einzunehmen und da zu schauen, was würde ich denn machen, wenn das mein Unternehmen wäre? Wie würde ich dort entsprechend wirtschaften, mit den Daten umgehen? Und wir sehen, glaube ich, einen sehr eindeutigen Konsens hier bei unseren ganzen Gästinnen, nämlich, dass sie alle kein Freund sind von dem Thema Big Data, sondern wirklich von der Datenaktivierung, aus diesen Daten zu lernen und zum Beispiel auch dann die Bayer-Persona auf diesen Daten weiterzuentwickeln. Das ist ja das Fantastische an dem Online-Marketing. Ja, Sarah, wie hat es dir gefallen?
Ich fand es super. Ich finde es wahnsinnig spannend, weil ich eben ein ganz, ganz großer Verfechter von Strategie und denk mal logisch nach und setz dich hin und mach deine Hausaufgaben. Und da bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon. Und der Siermark stützt mich da in meiner Meinung. Und das freut mich natürlich immer. Ich höre immer gerne, wenn man mir Recht gibt. Wenn ihr auch gerne Recht haben wollt und unsere Meinung unterstützt oder vertretet, dann könnt ihr diese Episode nachhören oder auch die nächsten Episoden oder die vorherigen Episoden und einfach die Episode suchen, die euch am allermeisten Recht gibt. Und wo könnt ihr das machen? Bei allen gängigen Podcast-Portalen habt ihr immer eine nette, hübsche, kleine Audioversion von unserem Videopodcast hier. Wenn ihr uns beim Recht haben lieber zugucken wollt, dann könnt ihr das auch und zwar immer Dienstag 18:30 auf den beliebtesten sozialen Netzwerken. Ich sage tschüss und freue mich aufs nächste Mal und gebe weiter an den Patrick.
Und ich an Sie, Herr Marc.
Ja, also ich kann mich nur bedanken, hat mir sehr viel Spaß gemacht und kann nur jeden einladen, an den Workshops meinen oder den anderen teilzunehmen und einfach zu lernen. Es ist halt einfach ein fortlaufender Prozess Ich selber hatte noch vor ein paar Wochen eine Google Analytics Weiterbildung und hat mir auch sehr geholfen. Oder halt Methodik Didaktik hat mir auch neulich, war auch super. Ja, das ist schon. Danke.
Besser geht's nicht. Wir danken dir und sagen auf Wiederstream.